damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Klaus Hofrichter.
Klaus,
Ulrich.
Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank. Hallo, schön, aufregend.
Also du bist Klaus Hofrichter. Du hast ein wunderschönes Tonstudio in Hamburg-Bergedorf, Well Sound.
Ja.
Und bist von Berufswegen Gitarrist in erster Linie und hast dich aber sozusagen in alle verschiedenen Richtungen mit ausgebreitet. Spielst inzwischen mehrere Instrumente und hast eben auch dein eigenes Studio aufgebaut und produzierst da. Und ich kenne dich als einen wahnsinnig einfühlsamen, sehr professionellen und perfektionistischen Gitarristen. Wir haben uns tatsächlich musikalisch kennengelernt vor, ich sage nicht, wie viele Jahre das her ist, aber es sind mehr als 30. Und haben damals ein gemeinsames Programm gemacht mit Jazz Standards. Da kamst du gerade aus Hollywood zurück, wo du eine Zeit lang studiert hast.
Ja, 1990.
Und ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, der so mit so wenig so viel macht.
Cool.
Es gibt ja genug Gitarristen, die sich irgendwie einen runterholen auf ihrer Gitarre. Und das tust du halt gar nicht. Also nicht nur, schön, wenn es sein muss, wenn es gefordert ist.
Ja, Höhepunkte sind durchaus mal gefordert manchmal, ja.
So, darüber haben wir uns kennengelernt. Aber wir haben auch 8 Jahre zusammengearbeitet am Operettenhaus.
Mhm.
In 2 verschiedenen Produktionen. Und da bist du immer noch zum Teil als eine deiner verschiedenen Tätigkeiten.
Ja, regelmäßig.
Mhm. Willst du was ergänzen?
Nee, das stimmt ja auch alles so grundsätzlich. Ich bin immer noch da, genau, seit echt 23 Jahren ist mir gerade wieder bewusst geworden. Stage feiert jetzt 25 und ich bin 23 dabei, also ich meine, hau.
Die feiert 25 und ich bin nicht eingeladen,
was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht.
Ein Mann der ersten Stunde. Da bin ich gar kein Mann der ersten Stunde. In Wirklichkeit sind wir beide seit 23 Jahren dabei.
Ja, das stimmt.
Ich bin erst dazugekommen, als die in Hamburg Mamma Mia aufgemacht haben.
Ja, ich ja auch, aber durch dich ja. Wahnsinnigerweise natürlich auch noch.
So halb durch mich, ja. Mm,
noch mit
Willst du kurz erzählen,
so,
die Story?
Das war spannend. Ich hatte, glaube ich, überhaupt erst meinen ersten PC und ein Faxgerät. Und durch dieses Faxgerät kam dann eines Tages dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass da eine Audition war zu Mamma Mia. Die suchten da eine Band. Und dann war ich da wohl, habe ich das wahrgenommen und war am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt irgendwie. Und seitdem bin ich da. Und dann haben wir 5 Jahre lang ABBA-Songs gespielt im Musical-Kontext. Das war sehr schön. Stimmung war gut, alles war gut.
Nee, echt, das war schon schön. Eine coole Produktion.
Mhm. Ja.
Sehr grundlegend.
Mhm. Grundlegend, ja.
Und jetzt neben deiner Tätigkeit als Gitarrist im Orchestergraben von Aktuell und Julia, was machst du noch so?
Ich bin vor allen Dingen auch immer jemand gewesen, der gerne sich um den Sound und kümmert, um die Technik, die man so braucht, um sich als Musiker und im Publikum dann auch wohlzufühlen. Ist ja beides, gehört ja so extremst zusammen. Und da habe ich mich schon immer für interessiert. Ich hatte damals ganz eine besondere Clique um mich herum, schon als ich wirklich noch jugendlich war.
Und in Buchholz in der Nordheide.
Ja, genau, in Buchholz, genau. Und da hatte ich schon vor allen Dingen einen Menschen, der mich da einfach, den konnte ich über die Schulter gucken, der war nett und offen und wir konnten uns drüber unterhalten. Aber wir haben uns sowieso viel über Sound und Ton unterhalten, sowieso, und haben ja auch selber den Sound erzeugt und den dann bearbeitet, wie man das damals schon konnte, und aufgenommen. Das hat mich einfach immer begeistert. Ja, der heißt Heinz-Jürgen Erler, der ist aber leider gestorben. Das ist ihm, war sehr traurig und sehr plötzlich. Der fehlte mir dann auch. Aber naja, ich habe eben weitergemacht und tatsächlich, wenn ich heute noch am FOH-Platz stehe, also selber mische, was gerade auch wieder mehr vorkommt, was Schönes, dann denke ich echt an ihn. Dann steht er wirklich hinter mir. Ist witzig, gerade jetzt wieder. Und ich hoffe, dass er das alles gut findet, was ich da mache.
Ich finde das so cool, wenn man so jemanden hat, den man als Autorität an seiner Seite hat und immer mal wieder drauf gucken kann,
ja,
dass man sich nicht so verliert in seiner eigenen Selbstbeweihräucherung.
Das auch.
Gibt es ja genug von.
Absolut, genau. Und es gab ja noch jemanden, meinen ersten Gitarrenlehrer, der auch ein eigenes Studio sehr professionell gebaut hat mit alten Vintage-analogen Equipment, was mich natürlich auch völlig begeistert hat. Und das war der zweite sozusagen, der mich immer mit dieser Thematik beschäftigt hat oder konfrontiert hat, weil er selber Projekte hatte, an denen ich dann lernen konnte und beobachten konnte. Genau, und meine Ohren waren, wie gesagt, schon immer irgendwie auf für das, was da so reinkommt irgendwie. Hm. Wahrscheinlich sogar mehr als die Augen.
Mhm.
Da habe ich so das Gefühl, ja. Und in den Ohren kommt es bei mir zuerst an und dann einen kleinen Hauch später die Augen. Das ist ja sehr unterschiedlich bei den Menschen. Und wie man damit auch groß wird.
Ja. Ich erinnere mich immer an diese Geschichte, die du mal erzählt hast, dass du irgendwie, wenn deine Mutter gestaubsaugt hast, ja, dass du dich auf den Staubsauger gelegt hast und dann Intervalle gebildet hast mit der Grundfrequenz des Staubsaugers und deiner eigenen Stimme.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Ich immer das dieses ich Bild vor Augen, empfehlen. Wenn ich dich sehe.
Sehr gut. Also Staubsaugen kann ich jedem empfehlen, so oder so, und sich draufsetzen. Aber ist ja nicht mehr so leicht heutzutage. Staubsauger haben nicht mehr das Format, wo man sich draufsetzen kann.
Obwohl, da können nur noch Katzen draufsetzen.
Da gibt es welche. Katzen lieben das auch sehr bestimmt, ja. Ja, also das ist wirklich so, da hast du mich ganz weit zurück jetzt abgeholt. Da war ich 5 oder so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das jetzt hier? Irgendwie vibriert das alles so. Und die Resonanz überträgt sich auf den Körper und alles. Und das war Wahnsinn, wirklich. Ich finde es echt. Und ich habe es gar nicht vor allzu langer Zeit schon mal gelesen, genau das, dass das auch jemand erlebt hat. Jetzt muss ich überlegen, wer das war. Jemanden, wo ich mich drüber gefreut habe, dass ihm das
James,
auch so...
James Collier.
War das? Ja.
In dieser Doku
es,
über
es
ihn.
War der. Es auch. Ja, genau, es genau. war der. Stimmt, danke.
Da hat
ja,
seine
genau.
Mutter die Geschichte erzählt.
Da dachte ich, wow, guck mal, ich bin doch nicht ganz allein damit. Ich muss mich mal mit ihm treffen.
Da habe ich auch sowieso nicht gedacht.
Ja, cool. Ja, nee, ist witzig. Aber irgendwas war mir da bewusst geworden, indirekt hintenrum. Und dann, ja, genau.
Sag mal, wenn ich das richtig erinnere, ne, dann hast du angefangen, dein Studio aufzubauen in einer Zeit, wo jeder irgendwie mit Home Recording angefangen hat und gesagt hat, wie, ich habe doch einen Computer und eine SM58, was soll ich jetzt noch großartig ins Studio gehen?
Ja.
Das war ja so eine Art Trotzreaktion. Mhm. Ne?
Also es war kurz davor. Es hat sich dahingehend wirklich schnell dann entwickelt, was du gerade sagtest. Also als ich damit anfing, war das noch nicht ganz so. Deswegen habe ich es ja auch gemacht, weil ich dachte mir, ich kann hier einen Raum schaffen, der genau das bietet, was eben viele noch nicht haben. Ne? Also eben eine Alternative zwischen großem Studio, was teuer ist nach wie vor, und eben Laptop. Und ich mache jetzt hier alles selbst und so. Genau, dazwischen. Das war meine Idee.
Hast du dich positioniert, wie man heute sagt?
Sich zu finden. Ja, genau. Mit einem Raum, in dem man sich gut fühlen kann und Tageslicht vor allen Dingen. Und
ja.
Ja.
Und du hast aber viel auf analoge Soundbearbeitung geachtet, ne?
Das ja. Im sogenannten Front-In, also am Anfang der Kette, ja. Dann natürlich digital und genau. Die Mischung hat ja vieles möglich gemacht, auch preislich.
Was das so verdammt praktisch macht auch, ne? Ja.
Ja. Genau. Hm. Ja, es hat sich gar nicht grundlegend verändert, also dass es diese Mischung gibt. Hybrid nennt sich das ja dann.
Oder ADD.
Ja.
Wie wir in den 90ern sagten.
Ja, stimmt.
Okay. Dein Studio heißt Well Sound, ne?
Mhm.
Und das hast du dir ja bestimmt überlegt, das macht man ja nicht so aus Versehen.
Ja.
Wie kommt das zu dieser, also ich meine, was sagt das über dich aus?
Neulich habe ich eine Frau getroffen beim Mischen in einem Club draußen in der Pause und die sagte, hey, toller Sound und so. Und ich meinte, ja, oder sie fragte mich auch und ich sagte, ja, Well Sound heißt das alles und meine Mail und so, Studio. Und sie sagte, Schönklang. Ah, Schönklang. Und dann dachte ich, wow, natürlich, hey, warum habe ich das nicht Schönklang genannt? Das war auch wieder so ein witziger Moment. Was soll der Scheiß? Well Sound. Aber irgendwie damals ist ja schon länger her, jetzt schon wieder, da war das cooler für mich, was Well Sound zu nennen. Ich glaube, ich ändere das nochmal in Schönklang, warum auch nicht. Mal gucken. Aber wie war die Frage?
Nein, wenn du es Schönklang nennst, musst du nach Berlin ziehen.
Ja, ist vielleicht auch zu esoterisch. Ich weiß es nicht. Nee, Well Sound sagt einfach das, worum es eben geht.
Worum geht's denn? Klaus, jetzt erklär mir mal kurz, worum das geht.
Also ich meine, es geht darum, guten Klang um sich herum zu kreieren. Und das ist die Basis von sich wohlfühlen und gutem Sound. Und Musik und Sound und Wahrnehmung und alles, was dazugehört. Ja, irgendwie so. Und dann dachte ich mir, es ist griffig.
Ja, ich finde das nämlich wirklich cool. Also je mehr ich jetzt mich damit auseinandersetze, was mache ich denn da? Wo will ich denn da hin mit diesem komischen Projekt? Irgendwie Podcast-Betreuung als Audioästhet. Das ist ja ein ganz komisches, weißt du, das gibt es ja nicht so viel.
Nee.
Aber ich bin ja echt davon überzeugt, dass Menschen und gerade auch erfolgreiche Männer, die jeden Tag ihre 4, 5, 6 Stunden in irgendwelchen Videokonferenzen hocken, aufpassen sollten, was sie ihren Ohren antun. Also ihren eigenen und den Ohren anderer.
Warum nur Männer?
Ich glaube nicht, dass Männer das mehr nötig haben als Frauen, aber ich glaube, dass Frauen freiwillig, also ich arbeite jetzt mit sehr groben Klischees, ja, aber dass Frauen oft freiwillig sich bewusster sind, dass sowas wie Wellness, Gesundheit, Self-Care zu einem gesunden Menschenbild dazugehört. Und Männer definieren sich ganz viel über den Erfolg. Und erst wenn eine Krise kommt, merken sie, oh, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten und vielleicht sollte ich gucken, was ich mir so antue und wie ich mit mir selber umgehe.
Ja.
Und dieses Ding, also ich habe eine Zeit lang für so ein Startup gearbeitet und habe einfach erlebt, dass eben in diesen Zoom-Meetings die Achtsamkeit für anständigen Sound so gering ist, dass man so viel in Kauf nimmt, einfach damit das praktisch ist und man sozusagen keinen großen Aufwand hat.
Ja.
Und das finde ich bedenklich.
Ja.
Dabei ist es oft gar nicht so ein Riesenakt, den man betreiben muss, um was weniger schrecklich zu machen. Man muss ja jetzt nicht gleich Studiobedingungen, aber weniger schrecklich zu machen.
Es ist auch vor allen Dingen einfacher geworden,
ja,
durch die Technik, die Möglichkeiten der Technik. Ein paar Sachen muss man halt wissen und ausprobiert haben und man muss eben vor allen Dingen es auch wollen und sich dem erstmal bewusst werden, genau.
Was sind, wenn du sagst, das sind ja nur ein paar Sachen, die man wissen muss, was sind für dich so die Kernpunkte für einen anständigen Sound?
Die Kernpunkte für einen anständigen Sound sind erstmal die räumliche Umgebung als erstes. Die sollte man sich erstmal einmal so ein bisschen genau angucken und da reinfühlen. Das heißt, eine gewisse Kontrolliertheit sollte da vorhanden sein. Also nicht zu viel Nachhall, nicht zu wenig. Also ein mittelgroßer Raum, der an dem Ort, wo man sitzt, wo das Mikrofon dann ja auch sein wird, eine Kontrolle hat. Das heißt, das kann man ja herstellen, diese Kontrolle. Da braucht man gar nicht viel, aber wie gesagt, der Raum ist erstmal das Erste. Und dafür ein gewisses Gefühl bekommen, wenn man spricht in diesem Raum.
Mhm.
Genau. Und dann der Punkt, an dem man sitzt oder die Menschen sitzen, wenn es mehrere sind. Genau, das ist auch schon mal das Zweitwichtigste. Und wenn man das hat, dann kommt die Technik dazu, würde ich sagen. Ja.
Dieser zweite Punkt, der Punkt, an dem man sitzt, sag mal, wie, was
in
heißt das?
In dem Raum, wo man im Raum sitzt.
Also der Mensch im Verhältnis zum Raum sozusagen.
Genau.
Also sich nicht in die Ecke zu klemmen und nicht
zum Beispiel
nicht mitten in der Mitte zu sitzen, sondern...
Es ist immer gut, so zwei Drittel Gefühl. So ein bisschen wie wenn man ein Bild malt und den Horizont vor Augen hat, dann macht man das den Horizont meistens auch nicht ganz nach unten.
Der goldene Schnitt.
Der goldene Schnitt, genau, dankeschön. Der goldene Schnitt gibt es im Prinzip auch da. Also sich irgendwo im Raum befinden, nicht, wie du schon sagst, nicht mittig, nicht in der Ecke, sondern irgendwo im Zweidrittelbereich, wenn man einen rechteckigen Raum sich vorstellt. Ja, da wird der beste Punkt grundsätzlich sein.
Aha. Und dann dritter Punkt, habe ich dich unterbrochen?
Der dritte Punkt, ne, dann kam ja die Technik dazu.
Mhm.
Ja, das sind diese drei Sachen. Die Technik, die muss nicht aufwendig sein, aber gewisse Dinge gehören natürlich dazu. Das ist natürlich auch an erster Stelle das Mikrofon. Also wie gesagt, man sollte sich das immer als Weg vorstellen, wie beim Wasser, ne? Wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, das ist die Quelle. Und wenn man das dann aufdreht, das Wasser, dann will das irgendwo hin. Oder man kann es auch leiten, das Wasser, im besten Falle. Dann hat man mehr Kontrolle drüber. Also In- und Output, rein und raus.
Mhm.
Dann braucht man natürlich noch, um das Signal zu hören, braucht man dann noch entweder Kopfhörer. Da gibt es mehrere Anschlussmöglichkeiten. Normalerweise wird das dann auch im Interface der Kopfhörer angeschlossen. Da gibt es Kopfhörerausgang. Und man kann dazu noch Lautsprecher anschließen. Auch die werden normalerweise am Interface an den Ausgängen angeschlossen. Wenn man aktive Lautsprecher hat, dann ist das einfach, dann braucht man nichts weiter als das, was ich gerade gesagt habe.
Was ich gemerkt habe, wenn ich jetzt Leuten versucht habe, sozusagen mit wenig Aufwand eine bessere Audioqualität zu verschaffen, dass viele Leute bereit sind, sich vielleicht ein etwas besseres Mikro zu kaufen, vielleicht irgendwie so ein USB-Mikro, damit man eben keine Vorstufe braucht, hat nichts dazwischen machen muss, nicht extra eine Soundkarte oder vielleicht sogar ein Mikrofonvorverstärker anschaffen muss. Das soll ja alles immer schnell und einfach sein.
Naja.
Da gibt es ja inzwischen auch ein paar Sachen, die jetzt im Vergleich zu einem Mikrofon, das in den Computer eingebaut ist, schon mal einen Riesenfortschritt bedeuten.
Auf jeden Fall.
Aber wenig Leute haben Einfluss auf den Raum, in dem sie sitzen.
Mhm.
Also, oder die meisten Leute optimieren, also wenn man jetzt von selbstständigen Alleinunternehmern ausgeht und so und die halt oft selber Podcasts oder vielleicht sogar Videopodcasts erstellen, dann gucken die halt immer, dass die toll aussehen und dass ihr Firmenlogo irgendwo im Hintergrund ist.
Mhm.
Aber dass der Sound bei der Entwicklung von einem jetzt Videostudio irgendwie auch eine Rolle spielt und dass man darauf auch achten sollte und dafür auch sich beraten lassen sollte, das haben die meisten Leute gar nicht auf der Pfanne. Also auch da wieder dieses, ne, da ist irgendwie das Visuelle oft im Vordergrund.
Stimmt.
Und das,
stimmt.
Ich habe jetzt neulich mit einem Freund gesprochen, der eben viele Videos macht und sagt, er hat früher ganz viel mit Audio gemacht. Und dann hat er aber irgendwann gemerkt, dass Video ganz viele Informationen zur Verfügung stellt, die man dann per Audio gar nicht mehr erklären muss. Und deshalb kann man sozusagen, wenn man Video verwendet, ja das Audio auch ein bisschen vernachlässigen. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich viele Leute tun. Ich bin nicht der Ansicht. Ich glaube, dass Audio total wichtig ist und viel mehr zum Wohlbefinden beiträgt als Video. Aber dass Leute das denken, Hauptsache, sie sind verständlich und sie haben sozusagen eine Videopräsenz, die irgendwie ansprechend und hochwertig aussieht. Das finde ich schade. Also deshalb unterhalten wir beide uns ja auch, weil ich dich halt irgendwie immer als jemanden erlebt habe, der das auf eine organische Art wichtig nimmt, weil du lebst das halt. Für dich ist Sound wirklich total wichtig und eben nicht nur dein eigener Sound, wie ich das bei manchen Gitarristen auch erlebt habe, sondern dass dein Sound für den anderen auch verarbeitbar ist, annehmbar ist, dass das ins Ganze reinpasst, das ist dir ja genauso wichtig, wie dass du geil klingst.
Yes.
Das mag ich.
Ja, ich mag das auch. Das ist immer wieder spannend, das so hinzubekommen, dass es einem gefällt.
Man muss da ja Kompromisse machen, ne? Also wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt vielleicht Prokurist in einer tollen Firma und ich muss aber ganz viel mit Kunden sprechen und ich habe aber nicht mein eigenes Büro, sondern sind halt irgendwie Leute im Hintergrund und so weiter. Was gibt es für, jetzt haue ich dir mal spontan so eine Frage rein, was gibt es denn da für Möglichkeiten, um seine räumliche Umgebung unaufwendig zu verbessern?
Ja, es hängt jetzt wirklich davon ab, wo man natürlich, ob man im Raum ist, in dem man natürlich auch was gestalten kann, auf einfache Art, also ob man da freie Hand hat oder eben, du meintest gerade das Beispiel, wenn man halt in irgendeinem Büro ist, ja, da sind einem natürlich relativ die Hände dann schon gebunden, wenn man nicht einfach was gestalten kann. Ne? Also, das ist manchmal auch eine Zeitfrage. Wovon gehen wir jetzt aus? Von dem, wo man ein bisschen Leute, die in einem festen Raum arbeiten von da aus oder Leute, die viel unter mobil sein müssen
und erstmal fester Raum. Fester Raum, das müssen. Mobil ist natürlich wieder eine Frage.
Ja, also da geht's wieder los. Der Raum und die Umgebung, da kann man am besten einen Punkt finden, in dem man natürlich auch um sich herum ein gewisses Environment hat, also eine Umgebung, die durchs Mobiliar schon von Haus aus schon Sachen optimieren kann. Zum Beispiel Bücherregale im Hintergrund werden oft genommen und sehen auch immer cool aus, finde ich jedenfalls.
Sieht so gebildet aus.
Das außerdem sehr sogar und machen aber wirklich ganz viel für den Ton und für ein ausgeglichenes Frequenzbild schon mal im Hintergrund, also im Rücken von demjenigen, der da sitzt. Das macht schon eine Menge aus. Oder egal im Raum wo. Hauptsache, da ist irgendwas, was schon mal die nackten Wände sozusagen kontrolliert. Also nackte Wände sind schlecht, grundsätzlich. je mehr da ist, was das Signal und den Klang der Stimme absorbiert und kontrolliert, desto besser. Mhm. Also Bücher, aber auch Vorhänge, auch meistens eine relativ schnelle Lösung. Schöne, lange, große Vorhänge mit vielen Falten in der Seite von einem Raum. Es müssen nicht alle Wände akustisch irgendwie optimiert sein, es reicht, aber dass nicht parallele Wände nackig aufeinandertreffen. Also eine linke Wand mit einem großen Vorhang, die Rückwand mit einer Bücherwand, das wäre schon mal wirklich schon ganz schön.
Und oben, unten?
Oben, unten Teppich, immer gut. Holzfußboden, ja, auch. Aber noch besser ist Holzfußboden und an dem Platz, wo man sitzt, dann doch noch irgendwie was Teppichmäßiges. Keine Auslegeware, einfach nur eine lokale kleine Einteppich.
Eine Brücke.
Auf dem man, ja, eine Brücke.
Oder so ein Gebetsteppich oder sowas mit
dem. Ja, auch meinetwegen auch das, genau. Die sind ja auch oft sehr schön. Nee, alles passt auch, würde auch passen. An der Decke natürlich auch optimal, wenn da irgendwas, und da wird es dann schon schwieriger natürlich für viele. Also da muss man dann schon sich was einfallen lassen, dass man hängend über sich was hat, was auch ein Diffuser sein kann. Das ist dann meistens einfach eine relativ schnell gebaute Geschichte aus MDF mit Löchern drin und dahinter eine dicke Schaumstoff. Ist ja wie eine Matratze im Prinzip. Und das größerflächig, einmal zwei Meter überm Platz, wo man sitzt, hängend, ist optimal. Bringt ganz viel. Ne? Weil es geht ja darum, dass die Reflexionen kurz gehalten werden und es ist keine endlosen Reflexionen gibt, die dazu neigen, dass die Stimme dosig klingt, topfig klingt, wie so ein Echo, ein ganz kurzes Echo. Das ist sehr unangenehm. Das ist nicht das, was wir in einer Stimme, die nah bei uns ist im Alltag, das ist nicht das, was wir gewohnt sind. Und deswegen, wir sprechen ja auch nicht in eine Kloschüssel rein den ganzen Tag.
Ganz selten.
Und auch nicht im leeren Keller sind wir auch nicht so oft. Sollten wir nicht sein, ist nicht gut. Auf jeden Fall, also so, dass man, ja, so, dass sich das nah anhört und deutlich. Und das sind die,
das ist ja gar nicht so selten, dass Leute mit relativ hochwertigen Kopfhörern teilnehmen. Ne? Also ich meine, ohne Kopfhörer ist natürlich immer schwierig, weil dann bist du eigentlich darauf angewiesen, dass irgendwelche Filter zugreifen, die du überhaupt nicht kontrollieren kannst. Aber wenn du eben eine Konferenz oder ein Gespräch hast, in dem du einen warmen, angenehmen, natürlichen Sound haben möchtest, ist es gut, dass du eben das Feedback dadurch begrenzt, dass du Kopfhörer trägst. Und wenn Leute dann das Ganze mit Kopfhörern hören, und das tun ja wirklich erstaunlich viele, nicht alle haben diese Stöpsel in den Ohren, dann hörst du halt das alles.
Ja.
Und das macht echt einen Unterschied, finde ich.
Ja, also in dem Moment, wo man ein Mikrofon hat, was vor allem ist, in das man reinspricht, ist es ungünstig natürlich, die Lautsprecher zu haben, die wiederum ins Mikrofon reinschallen würden. Genau, das ist nicht gut. Leider.
Ich mag dieses Wort, den Sound zu kontrollieren und nicht den Raum schalltot zu machen. Weil es gibt ja wirklich angenehm klingende Räume und es gibt Räume, die irgendwie nervig sind und man weiß zum Teil vielleicht gar nicht, warum.
Ja.
Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema sogar. Es gibt so jetzt Raumfrequenzen oder so, dass ein bestimmter Ton halt besonders doll nachschwingt oder so. Das kann ja echt nervig sein.
Absolut.
Kommt dann ja auch drauf an, was für ein Ton das ist wieder.
Ja.
Aber dass man das kontrollierbar macht, das ist ein gutes Bild, finde ich. Wir haben uns neulich, das ist glaube ich schon ein Jahr her oder sowas, da habt ihr gerade die neue Show eingerichtet. Und Julia. Und da hast du erzählt, dass du eine ganze Weile im Orchestergraben richtig Stress hattest mit deinem eigenen Monitorsound. Weil da irgendwie was im Hintergrund lief oder so. Und also ich will jetzt ein bisschen auf deine Realität als Musical-Gitarrist nochmal kurz eingehen. Das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, wie schaffst du dir in einem vorgegebenen Raum, auch da in einem vorgegebenen Raum eine Umgebung, in der du dich wohl genug fühlst, um wirklich zu musizieren, um nicht nur zu reproduzieren. Und das andere ist, wie kriegst du das innerlich hin, jeden Tag neu zu hören. Ich weiß halt von Mamma Mia, wir haben Mamma Mia 5 Jahre, das darf man gar keinem sagen, 5 Jahre gespielt. Und ich weiß ganz genau, da irgendwann kam halt der Punkt, wo ich konnte nicht mehr neu zuhören. Hm. Ich wusste so genau auch von allen Zeitbesetzungen, wer wie auf welchen Satz reagiert. Und ich habe es dann irgendwann nicht mehr hingekriegt, sozusagen auf das zu hören, auf das zu reagieren, was ich höre, sondern ich habe eigentlich auf das reagiert, was ich erwarte.
Mhm.
Und das ist ja gar kein schöner Zustand.
Nee, das sollte man eigentlich nicht
ständig gegen anarbeiten, wenn man so eine Ensuite-Produktion macht oder so. Und das wird ja bei euch im Graben nicht anders sein.
Ja, immer wieder wachschütteln, ja.
Wie gehst du damit um?
Also das geht ja damit los, dass man eben erstmal genau die Umgebung so für sich so einstellt, die Technik, die Hörsituation, dass man denkt, okay, das ist jetzt die Basis. Dazu braucht man natürlich Technik und die habe ich ja da zum Glück auch, die ist ja auch wirklich vorhanden und schon lange auch, also soll ich das kurz erzählen, wie das da ist?
Ja, wenn du Lust hast, ja.
Ich habe einen Kopfhörer auf, klar, wie alle anderen Musiker, die um mich herum sitzen. Ich habe, wie jeder andere, auch ein kleines Mischpult für mein sogenanntes Monitoring. Also damit kann ich mir meine Lautstärken der verschiedenen Instrumente einstellen, dass sie im Kopfhörer im Verhältnis für mich so klingen, wie eine Band gut klingen sollte, wie ein Orchester gut klingen sollte. Dazu dann natürlich meine eigenes Instrument, meine eigene Gitarre. Da kommt es nochmal drauf an, welches Instrument man spielt, E-Gitarre, akustische Gitarre. Das ist unterschiedlich, fühlt sich auch völlig anders an, weil ja die akustische Gitarre immer noch selber hörbar ist im Raum in dem Fall. Das heißt, man spürt sie noch, man hört sie auch noch durch den Kopfhörer durch, obwohl sie natürlich gedämpft klingt durch den Kopfhörer. Also der Naturschall der Gitarre, der hat einen Einfluss auf, das mischt sich auch wiederum da, wenn ich das richtig erklärt habe. Das heißt, die Lautstärkenverhältnisse müssen einfach stimmen.
Mit der E-Gitarre ist anders, ne? Die kommt ja kaum akustisch rüber.
Ja, mit der E-Gitarre ist es anders, weil inzwischen es so ist, dass man natürlich keine unbindelbaren lauten Gitarrenverstärker mehr um sich herum hat. Das ist in dem Bereich Musical und auch schon in vielen anderen Bereichen gar nicht mehr der Fall. Da gibt es inzwischen sehr gute Alternativen, mit denen man dann auch leben kann und muss.
Das heißt, du erzeugst dir einen Sound auf dem Kopfhörer, der klingt wie ein geiler Fender Amp oder ein Mesa Boogie und du weißt sozusagen, wie du das hinkriegst, dass das für dich gut klingt und wie das dann nach draußen klingen soll.
Der Sound der E-Gitarre, der entsteht natürlich nicht durch den Kopf, die Einstellung des Kopfhörer-Monitormischers, indem ich meine Einstellung mache, sondern natürlich in dem digitalen Gitarrenverstärker.
Mhm.
Also das ist der, genau diese Verstärker simuliert, die man früher als Gitarrist oder auch immer noch auf Live-Bühnen hat, wenn man dementsprechende Musik macht. Dann hat man die da immer noch, aber eben nicht in dem Kontext einer Musical-Show, wo man diese Lautstärken gar nicht gebrauchen kann, weil es für alle damit nur schwieriger werden würde, einen Sound herzustellen im Theater. Das wiederum, da ist auch wieder einer von vielen kleinen Aspekten, ne, der dazu beiträgt, dass eine Show und eine Musical-Show gut klingt fürs Publikum.
Ich muss da immer dran denken, ich weiß noch, als du damals aus Hollywood zurückkamst, da hattest du auch Pat Metheny live gesehen. Und der hatte, glaube ich, sogar eine Vorlesung gemacht oder was, ne? Und du hast mir erzählt, dass der seinen einmaligen Gitarrensound mit 2 Amps herstellt, die er in einem bestimmten Abstand voneinander aufstellt.
3 sogar.
3 Amps und die dann mit Mikrofonen aber abnehmen und unter unterschiedlichen Verhältnissen
reinmischen. Ja, das sogenannte Dry-Wet-Wet-Prinzip.
Okay.
Irgendwie haben auch einige andere dann natürlich, und er hat das jetzt nicht erfunden, aber er hat das wirklich etabliert und extrem gut gemacht, so dass dadurch auch dieser Sound entstanden ist, den er kreiert hat. Ne? Bedeutet eben, in der Mitte ist das Signal trocken. Das bedeutet, dass da ein ganz normaler, also ein Gitarrenverstärker ist, der einfach trocken bedeutet, ohne Effekte, ohne Hall, ohne Echo-Effekte, ohne weitere Effekte. Und links und rechts dazu dann 2 Verstärker oder Aktivboxen. Das ist jetzt auch wieder, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und auf diesen beiden stereomäßig links, rechts hat man dann die Effekte und zeitverzögert. Und dadurch wird natürlich der am Anfang trockene Monoton, das Monosignal, wird natürlich super breit gemacht damit, also Stereo. So dass, als wenn man zu Hause vor der HiFi-Anlage oder, ja, ich sag mal, HiFi-Anlage sitzen würde, das kann man auf dem Handy nicht erleben, so ein Sound. Hm. Da muss man schon sich das, muss man sich das schon gemütlich machen und wirklich das auch wollen, sich vor seine alte HiFi-Anlage zu setzen oder ähnlichem und das zu erleben. Und er wollte das natürlich, weil er wusste, jeder Musiker, wenn man auf sich auf der Bühne live richtig wohlfühlt, dann kann man auch einfach nur einen guten Abend haben und eine gute Show spielen. Und muss sich darum nicht mehr kümmern. Und kann sich gehen lassen. Und alle anderen haben auch was davon dann. Das war jetzt die Kurzerklärung von diesem Setup.
Ich habe dich aber unterbrochen. Du warst noch im Graben bei deinem eigenen Setup.
Ja, da haben wir sowas nicht. Aber wir haben den Luxus, tatsächlich trotzdem auch Stereo zu hören. Also das ist tatsächlich, geht auch inzwischen. Das war früher ja auch nicht selbstverständlich, dass man einen Monitor hatte als Musiker, der Stereo funktionierte. Mhm. Das ist schon schön, wenn man dann ja diese Breitseite auf dem psychoakustisch eben, also auf dem Ohr. Ja, es ist ja das, was dann in dem Moment im Kopf passiert, dieses links, rechts. Wir haben ja zwei Ohren und die sind eben zeitversetzt und wir lieben das eben einfach, dass wir es groß und breit hören, wenn man das so beschreiben kann. Und ja, und das ist im Raum wandert auch. Ne? Es ist also eine Bewegung und die hilft mir ja auch, mich einzutauchen in den Klang, den wir da erzeugen als Band, als Orchester und ich Teil davon, ist ja nicht nur, dass das ich da im Stereobild bin, sondern auch das Schlagzeug und ich habe das auch so, dass ich mir die anderen Instrumente rechts, links, pan nennt man das, also im Panorama verteile, so dass ich das Cello links habe und die Violine links oder rechts, was habe ich zuerst gesagt, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall so verteile ich mir die Signale und habe dadurch auch ein differenziertes Bild im zusätzlichen Kopf, das dazu beiträgt, dass ich alles deutlich und räumlich hören kann. Und das dient alles nur dazu, um einfach eine gute Arbeitssituation zu haben und sich wohlzufühlen und auch dann wieder gut zu performen. Das gehört alles zusammen. Und wenn das macht jeder etwas anders, aber ich sehe immer zu, dass ich von allen Instrumenten ausgewogenen, ja, wie als wenn ich eine Platte hören würde im Prinzip, also oder eine Aufnahme von etwas, wo ich Teil von bin.
Also du sorgst dafür, dass du dir selber da nichts antust.
Genau,
ja. Ich denke dann immer an die Probenraumsituation, als wir uns kennenlernten, habe ich ja damals auch in der Band gesungen. Und erstmal sind die Probenräume ja nicht so toll. Wenn du Glück hast, hast du da irgendwie so einen Molton-Vorhang an der Wand. Also aber nur mit Glück. Also von dem Geruch wollen wir gar nicht reden. Nee. Und dann ist ja so, dass die, also du hast halt ein Schlagzeug da stehen, was irgendwie nicht abgedämmt ist oder kaum abgedämmt ist und dann muss sich natürlich der Bassist und der Gitarrist schon mal so laut drehen, dass sie sich selber anständig hören. Und da bist du als Sänger mit so einer popligen Gesangsanlage eigentlich meistens voll am Arsch. Also bis wir das mit der Band so weit im Griff hatten und bis ich das auch kommuniziert hatte, dass das wichtig ist, dass wir auch im Probenraum einen gemeinsamen Sound erzeugen, der schon ein Zusammenklang ist. Das hat lange gedauert. Da geht ganz schnell das Recht der Stärkeren. Und
absolut
dann,
Ego.
Das ist halt im Zweifelsfall die Bratgitarre mit den oberen harten Mitten,
wenn alles
klar macht.
Ja, wenn sich die Mitmusiker an ihrem Ego eben nicht mehr wohlfühlen, nur weil man ihnen sagt, du könntest du vielleicht auch darauf achten, dass du nicht der Lauteste bist und dass du mich auch gut hörst, dann gibt es meistens schon und dann helfen erstmal zwei Bier und dann geht das wieder. Oder eben einfach Erfahrung sammeln und vor allen Dingen es auch wollen, ne? Also dafür ein Bewusstsein schaffen und dann kann man mit so wenig Mitteln, ich habe das ist gar nicht lange her, da habe ich das wieder erlebt, ich habe eine Band aufgenommen live im Proberaum und da habe ich also auch Verhältnisse vorgefunden, wie vor 20 Jahren, wo ich selber das auch noch nicht unbedingt so alles optimiert um mich herum hatte und mir das auch noch nicht alles so bewusst war, logischerweise. Aber da Wahnsinn, was es da für Dinge gibt, die einfach missachtet werden. Und man tut sich damit und niemandem wird damit was Gutes getan. Ja.
Das ist meine klassische Abschlussfrage für diesen Podcast. Und das ist ein bisschen provokant auch, weil das uns etwas unterstellt. Aber bei dir habe ich das Gefühl, da renne ich ja offene Eulen nach Athen. Warum findest du es wichtig, dass die Menschen mehr Wert aufs Hören legen?
weil natürlich das Hören eine ganz tief emotionale Geschichte ist und in uns ganz großartige Emotionen auslöst. Das Hören und das Wie-Hören und das bewusste Hören. Wie gesagt, Sehen ist nicht alles. Und Hören ist wichtig. Hören kann Leben retten.
Ja.
Nimm die Feuerwehr und das Signal der Feuerwehr und der Polizei, da soll es laut und hässlich sein, in Anführungsstrichen. Und ein Signal, das hat auch was mit dem Intervall zu tun, der Quarte, das löst in uns, das ist in uns drin, seit wir hören können. Und ja, seit wir wahrnehmen können und hören können. Und das ist schon mal, allein das reicht schon als Erklärung, wie wichtig das Hören ist. Und das ist ein Beispiel dafür, wie es funktioniert, wenn es nicht gut klingt, sondern es einfach nur laut sein soll und uns auf was aufmerksam machen soll. Dann reicht es auch, wenn es für den Moment lang, kurz, heftig und laut und hässlich klingt, aber nur für den Moment. Dann wachen wir auf und dann sind wir wieder da. Aber das ist nichts von Dauer, das wollen wir nicht lange. Das ist in uns eher, wie gesagt, Flucht. Und wir wollen ja nicht flüchten, wenn der Sound schlecht ist, sondern wir wollen da sein und demjenigen oder der Musik zuhören. Ja, also ich meine, es gibt Schöneres, als einen Wasserfall zuzuhören zum Beispiel, ne, weil es uns einfach zudeckt, deckenartig, in einen lullartigen, mantraartigen Moment. Das kann Wasser rauschen, Vögel zwitschern auch.
Kann sein, wie das Rauschen des Blutes im Mutterleib.
Windrauschen im Wald, absolut, ja, genau. Das hat damit vielleicht ja was zu tun. Das ist auch nämlich wieder so ähnlich, wenn man da mal lauscht.
Das muss ich eigentlich jedes Mal in diesem Podcast einmal sagen. Dieses weltberühmte Zitat, was Joachim Ernst Behre in seiner Hörreihe da auch angebracht hat. Das Auge führt den Menschen in die Welt. Das Ohr führt die Welt in den Menschen. Diese unterschiedliche Richtung, die Hören und Sehen mit einem Richtung. Macht.
Ja, Richtung.
Und ich glaube, dieses sozusagen von einem Wegführen, dieses ins Außen gehen, davon haben wir echt gerade genug.
Ja.
Aber das Hören ermöglicht dir ja, Kontakt mit außen zu haben und gleichzeitig Kontakt mit dir selbst. Und das ist ja eine ganz eigene Qualität.
Ganz genau.
Also,
ja.
Als Musiker muss man das nicht erklären. Aber das
ist einfach die erste Kontaktaufnahme. Oder das kann die, oft ist es die erste Kontaktaufnahme. Bevor man überhaupt was sieht, hört man es.
Das ist beim Leben entstehen, bei der Geburt und beim morgendlichen Aufwachen, das ist ja auch so. Das Erste, was an ist, ist das Ohr.
Genau, glaube ich auch.
Wir sollten das nicht unterschätzen.
Mm-mm.
Und unterappreciaten.
Appreciated, yes.
Klaus, ich weiß, du hast einen Termin. Ich weiß auch, dass wir noch lange nicht durch sind, aber wir können das ja bei Zeiten fortsetzen. Ich freue mich voll, dass du hier dabei warst. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch einen herrlichen Tag mit deinen Ohren und dem, was du damit jetzt anstellen wirst, nämlich im Nika-Club mischen.
Mhm.
Dafür sorgen, dass geile Musiker auf eine sehr angenehme Art in interessierte Ohren geraten.
Auf jeden Fall, das wird spannend. Es gibt Tuba, Saxophon und Percussion.
Hui.
Was für eine Kombination. Okay.
Dann ganz viel Spaß dabei und vielen Dank.
Gerne. Dankeschön auch für die Einladung.